Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute haben wir mal eine etwas andere Sendung, nämlich eine Sendung, die um uns selber geht. Um 31 Jahre Studio Merten. Dazu sind bei uns im Studio unser hochgeehrter Chef Otto Ganser und Studioleiter. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Dann haben wir im Studio Heribert Kessler, der ist auch lange Jahre hier tätig gewesen, hat dann eine etwas längere Pause gemacht, ist heute Abend wieder bei uns.
Ja, hallo, schönen Abend.
Und mein Name ist Dietmar Wallner, ich bin auch schon ein paar Jahre hier. Wir wollen heute mit Otto Ganser mal reden über das Studio Merten, wie das alles angefangen hat, wie er dazu gekommen ist, was er gemacht hat. Wer kann dazu mehr sagen als unser lieber Otto?
Ja, ich denke, ihr könnt ja auch was dazu erzählen, aber das machen wir dann gleich. Erstmal Musik.
Und da sind wir auch schon wieder und jetzt wollen wir Otto Ganser mal interviewen und mal richtig ausquetschen, was er uns alles zu sagen hat. Vielleicht fangen wir damit mal an. Sie werden gemerkt haben, dass wir jetzt einige Wochen Sendepause hatten. Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Und darüber wird Otto Ganser jetzt auch ein paar Worte sprechen.
Ja, ach, das hatte einen Grund, der nicht so schön war für mich selbst. Ich habe eine schwere Augenkrankheit und konnte oder kann nach wie vor nur sehr schlecht sehen, was natürlich die Arbeit hier im Studio sehr erschwert hat. Und dann habe ich mich abgestimmt mit unseren Leuten, mit unserem Team. Und wir haben dann den Betrieb erstmal ausgesetzt. Also eine Sendepause von insgesamt 6 Wochen haben wir gemacht. Und jetzt sind wir heute am 13. April wieder hier für Sie im Studio und wollen etwas mit Ihnen plaudern über das Thema, was uns betrifft, uns selbst betrifft, 31 Jahre Studio Merten. Ja, da wäre ja vielleicht auch mal so interessant zurückzublicken.
Ja, wenn ich dich jetzt ganz am Anfang mal fragen darf, weißt du noch genau, wann du hier angefangen hast mit dem Aufbau, mit den ersten Geräten, die hier reingetragen wurden? Von der Idee bis zur Umsetzung, wann war das? Oder ja, wie kamst du auf die Idee?
Ja, die Idee hatte ich schon länger, aber das ergab sich schon, als ich nach dem Deutschlandfunk, wo ich tätig war, dann auch noch nebenbei in Köln. Damals lebte ich noch in Köln und habe dort den Freien Lokalrundfunk Köln mit aufgebaut, mit gegründet. Das war eine ähnliche Organisation, wie wir sind als Bürgerradio, als gemeinnütziges Bürgerradio. Und dieser Freie Lokalrundfunk Köln, den gibt es heute noch, ist einer der größten Organisationen in ganz NRW. Und die haben die Wirren der Zeiten, der über 30 Jahre des Bestehens der Bürgerradios in NRW gut überstanden. Und wir haben es auch soweit halbwegs gut überstanden mit einigen Unterbrechungen, die wir auch während der Corona-Zeit gemacht haben. Auch eine längere Sendepause und jetzt dann vorübergehend eine kürzere Sendepause. Aber jetzt geht es wieder mit neuem Elan weiter. Und ich kann mich erinnern, der Aufbau unseres Studios und die Idee, die hatte ich im Hinterkopf immer schon gehabt, ein eigenes Bürgerradio aufzubauen, wo ich dann mit dem Team, was ich mir dann zusammengesucht habe oder was mir zugeflogen ist, kann man fast schon sagen, in Teilen zumindest.
Zugeflogen in Teilen?
Interessant.
Ja, so wie die Wellen zu den Hörerinnen und Hörern zufliegen, kann man so fast vergleichen. Naja, aber so Ende 1991 war es dann soweit. Ich hatte die ersten Gerätschaften für ein Rundfunkstudio zusammen. Und dann begann der Aufbau hier. Und das habe ich natürlich nicht alles alleine schaffen können, sondern mit Hilfe von anderen und von Fachleuten, von Elektrikern, von Radiotechnikern und Studiotechnikern, die mir dann geholfen haben, das professionell hier aufzubauen. Ich kannte natürlich die Grundprinzipien eines Radiostudios, weil ich beim Deutschlandfunk ja viele Jahrzehnte tätig war und wusste, wie so ein Regiepult, ein Mischpult aufgebaut sein muss und die vernünftige Arbeitshöhe sein sollte und alles das, was man damals natürlich noch mit analoger Technik brauchte, ja, das wusste ich, was man dafür nötig hatte. Und da hatte ich mir viele Geräte gebraucht, gekauft, die dann aus aufgelösten Studios stammten oder von anderen Quellen, die ich über Anzeigen dann gefunden hatte. Mhm. Ja, und da habe ich dann das alles abgegrast und eingesammelt, eingekauft und dann hier zusammengebaut oder zusammengeschlossen, verdrahtet. Oder das haben dann teilweise Elektriker oder Radiofachleute auch noch zusätzlich gemacht, was ich nicht alles machen konnte. Und diese analoge Technik, die war ja völlig anders wie heute, noch mit Bandmaschinen, mit professionellen Bandmaschinen haben wir gearbeitet. Und das war natürlich eine andere Zeit. Wie heute kann man nicht vergleichen, wie heute Radio gemacht wird.
Können wir vielleicht später noch mal etwas genauer drauf eingehen. Aber
und ich denke aber, Herbert kann sich auch noch an analoge Technik erinnern, wie es war, noch mit Bandmaschinen. Und wir haben ganz am Anfang sogar noch mit Plattenspielern gearbeitet. Die sind auch noch hier eingebaut, ein bisschen versteckt sind sie jetzt zwar abgedeckt, aber sie sind noch da. Aber jetzt hat ja dann seit Jahren dann die digitale Technik Einzug gehalten und es wird ja alles dann auf PCs aufgezeichnet und bearbeitet. Die Zeiten sind vorbei, wo man dann mühsam ein Studioband schneiden musste und das war etwas schwieriger, aber das hat man damals eben gekonnt und beherrscht. Damals wurde dann zu Radio Bonn-Rhein-Sieg, das ist ja unser Sender, über den wir senden, dann ein großes Studioband hingebracht.
Wie kamt ihr jetzt an den Radio Bonn-Rhein-Sieg?
Ja, das war natürlich automatisch der Lokalsender, der für uns zuständig ist. Wir können nicht über andere Lokalsender senden, weil das Landesrundfunkgesetz oder heute nennt es sich Landesmediengesetz, das schreibt das vor oder schrieb das auch vor zur damaligen Zeit, dass der jeweilige Lokalsender dann zuständig ist für die Bürgerradios. Das heißt, dort die Sendezeit zur Verfügung gestellt wird für die Bürgerradios und die Bürgerradios im Verbreitungsgebiet hier, die sich gebildet hatten, die mussten sich dann einigen, an welchen Tagen sie den Sendeplatz belegen. Und so kam es dann erstmal in der ersten Zeit, aber noch nicht zu einer Einigung. Und dann war das nach dem Warteschlangenprinzip, dann hat man Sendungen eingereicht, die wurden dann irgendwo, wo ein Sendeplatz frei war, eingesetzt und dann gesendet. Ja, und später haben wir dann mit anderen Studios, die hier ansässig waren in der Region, in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, geeinigt auf feste Sendeplätze, sodass jedes Studio einen eigenen Sendetag bekam. Und das waren damals maximal 1,5 Stunden. Heute haben wir 1 Stunde Sendezeit. Das hat sich auch wieder geändert durch das Landesmediengesetz. Aber das würde jetzt zu weit führen, das alles genau zu erklären. Aber ich denke, das war schon mal so ein kleiner Überblick, die Zeit der Gründung so ein bisschen zu beleuchten.
Ja, was ich gerne noch kurz einwenden würde, analog oder digital, die Technik, so wie wir sie heute sehen, ist halt auf dem neuesten Stand, dass wir sie nutzen können. Aber auch die analoge Technik hat natürlich Geld gekostet. Man hat ja diese Unterlagen, die Unterlagen, das Equipment nicht bekommen, sondern das musstest du ja kaufen. Ja, das hast du ja mit deinen eigenen Mitteln gekauft. Das ist also etwas, was ja sicherlich auch kaum bekannt sein sollte. Ja, das wurde ja nicht gestellt.
Ich habe tatsächlich das alles auf meine eigenen Kosten angeschafft und wir waren zwar nach kurzer Zeit schon selbst ein eingetragener gemeinnütziger Verein, aber unser Verein war damals auch so klein, da konnte der Verein die Kosten nicht tragen. Das ging schon in die Zigtausende, um nicht zu sagen in 100.000 D-Mark damals, möchte ich mal sagen, zu der Zeit. Ja, und später ist dann natürlich durch die Digitalisierung wieder die Umrüstung auf uns zugekommen. Die habe ich dann auch selbst gestemmt. Da kamen dann nochmal einige zigtausende Euro dazu, die dann investiert werden mussten. Hm. Wir haben dann nur über den Verein die Verbrauchskosten, die Kosten der Reparaturen, der Wartungsarbeiten und ähnlichen Dinge, die haben wir dann über den Verein abgerechnet. Aber alles, was mit Anschaffungen zusammenhing, das lief dann privat auf meine Kosten.
Und so werden wir bestimmt auch nachher noch ein bisschen interessante Sachen zu erzählen haben. Wir machen jetzt erstmal etwas Musik.
Ja, machen wir doch.
Wir hatten ja eben von Otto erfahren, dass Ende 91 mit dem Studioaufbau begonnen wurde. Otto, und wie lange hat es denn gedauert, bis du die erste Sendung über den Äther schicken konntest?
Ja, das hat fast 3 Monate gedauert. Das war ja auch klar, so ein Aufbau geht nicht in ein paar Wochen. Das hat schon an die 3 Monate gedauert, bis das dann alles in Betrieb ist. Und dann haben wir unsere erste Sendung produziert. Die habe ich dann eingereicht. Und die wurde dann am 12. März 1992 ausgestrahlt. Ja, und das sind jetzt etwas über 31 Jahre her. Und das ist eine lange Zeit, aber damals analog und jetzt digital. Aber wir haben dann immer so Themen aus der Region, vieles, das meiste aus dem Vorgebirge gebracht.
Aber da waren doch bestimmt auch einige Hürden zu überwinden, bis du dann mal so weit warst, dass du senden konntest oder Sendungen einreichen konntest.
Ja, natürlich waren die Mitarbeiter von Anfang an nicht alle dabei. Ich habe mit 3 Leuten angefangen. Mhm. Und das waren dann auch Radioleute, die mir vertraut waren, die kannte ich noch aus meiner Radiozeit, die dann hier auch ehrenamtlich mitgemacht haben. Also das muss man auch betonen. Wir arbeiten hier auch bis zum heutigen Tag ehrenamtlich, kriegen also kein Geld dafür, sondern ja, man muss noch dazu bezahlen, also ich zumindest, ne, um das hier aufrecht zu erhalten.
Ja, bei den heutigen Energiekosten ist das ja nicht unerheblich.
Ne? Ja, heute ist es natürlich etwas teurer. Aber naja, so kamen dann im Laufe der Jahre mehr und mehr Leute dazu. Wir hatten in Spitzenzeiten mal an die 15 aktive Leute, darunter damals auch in den ersten Jahren einige Studentinnen, ich sage ganz bewusst Studentinnen aus Bonn, die Medienwissenschaften studierten, und für die war das dann etwas Tolles, hier in Echtzeit was zu machen, also etwas real zu produzieren, was dann auch im Radio zu hören war. Mhm. Und das war für sie, für die alle eine tolle Übungssituation, ein Radio zu machen oder mitzugestalten, was tatsächlich dann auch Sinn macht, nicht für den Papierkorb zu produzieren. Heute gibt es ja für die Studenten in Bonn und überall an den Unis ja andere Möglichkeiten, internetmäßig oder auch durch die Uniradios, die es ja in den meisten Unistädten gibt, die natürlich für die Studenten dann Medienberufe anbietet oder wo sie sich dann auch fortbilden können oder das Handwerk erlernen können, des Radiojournalismus.
Jetzt, wo wir gerade beim Erlernen sind, können wir ja mal einen ganz, ganz großen Schritt zurück machen, nämlich in deine Kindheit. Ja, dich hat ja das Radio praktisch von den ersten Kindertagen an wie ein roter Faden durchs Leben begleitet. Wie kam es dazu? Ich weiß, das hast du mal erzählt, dass du mal ein Detektorradio geschenkt bekamst und das war so der Zündschlüssel.
Ja, das muss so in den 50er oder 60er Jahren gewesen sein. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber das hat mir mein ältester Bruder damals geschenkt. Das war so ein Bausatz, das ich mir selbst zusammenbauen konnte. Und das war natürlich spannend, den ersten Ton dann da im Kopfhörer zu hören. Das war schon ein besonderes Erlebnis, was man dann selbst zusammengebaut hatte. Und daran erinnere ich mich noch sehr gerne. Ja, und dann, als ich dann schon etwas älter war, da war ich vielleicht 18, 19 so, dann bin ich mal, ich glaube, mit einem meiner Brüder nach Luxemburg zu Radio Luxemburg gefahren. Das war ja damals ein sehr populärer Sender. der strahlte ja sehr gut nach Nordrhein-Westfalen rein und war ein Lieblingssender von vielen Menschen in der damaligen Zeit. Der war sehr populär, weil der auch so eine lockere Art hatte, wie er etwas präsentierte.
Er hat auch damals sehr aktuelle Musiktitel gespielt, also der Sender war bekannt, Radio Luxemburg war bekannt.
Absolut, ja, nicht nur die Titel selber, sondern auch die Hintergrundinformationen zu den Bands und so, das war schon, das hat mich also auch wirklich angefixt.
Hat einfach alles gepasst.
Und dann bei einem dieser Besuche traf ich dann Frank Elstner, den kennt man ja heute noch, der hat ja jahrelang, jahrzehntelang nicht nur Radio gemacht, sondern auch Fernsehsendungen gestaltet. Und jedenfalls den lernte ich dann im Funkhaus oder am Funkhaus kennen und unterhielt mich mit ihm und habe ihn ganz naiv gefragt, Herr Elstner, wie kommt man denn eigentlich zum Radio? Ich würde so gerne da mal mitarbeiten. Und da sagte er, ja, hier bei uns ist nichts so ohne weiteres möglich, aber gehen Sie doch mal zum Deutschlandfunk nach Köln. Den gibt es noch gar nicht so lange. Die suchen noch Leute in verschiedenen Bereichen. Und das stimmt auch. Der Deutschlandfunk, ich glaube, ist erst 1963 gegründet worden. Und ich habe mich dann dort gemeldet, beworben. Und siehe da, ich wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen nach Köln. Und ich kriegte dann auch einen Vertrag. Erst zwar einen Zeitvertrag, aber ich habe dann auch einen endgültigen Vertrag bekommen. Und ich bin dann von Anfang an im Live-Sendebetrieb gewesen, bin dann dort angelernt worden, geschult worden und trainiert worden und habe dann im Laufe der Jahre auch die Rundfunkschule in Nürnberg besucht, mehrfach. Und dann andere Seminare belegt, um mich dann zu qualifizieren. Auch hatte dann später auch die Aufgaben eines Ingenieurs. Ja, und habe da meinen Weg gemacht und habe auch in den Journalismus etwas hineingerochen, um mich da auch zu informieren oder auch mich ein bisschen weiterzubilden. Und da hatte ich dann die Möglichkeiten, da einiges zu machen, sei es jetzt Manuskripte zu schreiben oder auch schon mal dann im Studio am Mikrofon mitzuwirken bei bestimmten Themenbereichen, die mich auch interessierten. Und das war dann eine lehrreiche Zeit auch für mich. Und das war dann für mich, als ich dann hier ins Vorgebirge eintrudelte, hier nach Merten, dann auch der Grund zu sagen, ach, jetzt könnte ich ja vielleicht auch ein eigenes Radio aufbauen, wo es das Landesmediengesetz zulässt, dass Bürgerradios möglich sind, wo Bürger sich am Radio, am Lokalradio beteiligen können, allerdings mit eigenen Studios. Das war dann möglich, indem die Studios sich gegründet hatten aus den verschiedensten Organisationsformen. Zum Beispiel die Volkshochschulen hatten in einigen Städten dann Radiostudios aufgebaut, die Kirchen verschiedentlich und andere Einrichtungen, sogar die Gewerkschaften und andere Verbände hatten Bürgerradiostudios aufgebaut und dann private Initiativen, die dann gemeinnützige Vereine gegründet hatten, um dann sozusagen unter diesem Dach arbeiten zu können und dadurch auch die Anerkennung der Landesanstalt für Rundfunk zu erlangen, um das Anrecht zu bekommen, zu der damaligen Zeit dann Sendungen einzureichen, die beim Lokalsender gesendet werden konnten. Also das war so der die Rahmen Struktur dafür. Und so ist es bis heute auch in etwa geblieben. Natürlich muss man da verschiedene Dinge beachten. Das ist klar, das Landesmediengesetz gibt da einige Richtlinien vor. Der lokale Bezug sollte gewährleistet sein. Also wir in unserem Fall berichten überwiegend aus dem Rhein-Sieg-Kreis oder der Stadt Bonn. Wir haben uns aber auf das Vorgebirge etwas mehr spezialisiert. Wir schauen zwar ab und zu mal in den weiteren Rhein-Sieg-Kreis oder auch nach Bonn, aber die meisten Themen stammen hier aus dem Vorgebirge und das ist ja auch ganz schön. Damit kann man etwas mehr Hörernähe erzielen, wenn die Menschen merken, ach, das kommt doch hier aus unserer Nachbarschaft, das ist ja gar nicht so weit weg, hier aus dem Nachbardorf oder wie auch immer. So erzeugt man dann mehr Hörernähe, wenn man dann Themen hat, die hier in der Region eine Rolle spielen.
Ja, also ich weiß, eigentlich ein langer Weg bis zum heutigen Studio Merten. Und da gibt es noch einiges zu berichten. Und nach einer kurzen Pause
ganz viel
reden wir einfach weiter.
Das mache ich nachher ganz viel.
Gut. Okay. Da sind wir auch schon wieder nach musikalischer Pause. Es sind tatsächlich immer noch dieselben Menschen im Studio, nämlich der Studioleiter Otto Ganser, Heribert Kessler und meine Wenigkeit. Mein Name ist Dietmar Ballner. Es geht heute um die eigene Sache, nämlich das Studio Merten, 31 Jahre. Wir hatten ja auch schon gefragt, wann war die erste Sendung? Da sagte Otto ja, das war am 12.03.92. Und das ist schon eine ziemlich lange Zeit und der Weg dahin war lang und beschwerlich. Und du hast bestimmt das ein oder andere noch dazu zu sagen, wo wir eben noch nicht drüber gesprochen haben. Aber ich weiß, dass du mal als Dozent gearbeitet hast. Vielleicht ist das auch noch mal wert zu erwähnen.
Ja, das war Ende der 80er Jahre oder Anfang der 90er. Habe ich auch noch bei der Volkshochschule in Köln Seminare gegeben, die auch mit unserem Gebiet hier, dem Bürgerradio, zu tun hat. Ja, das waren Seminare, um das damals neue Medium Bürgerradio im Lokalfunk präsent zu machen und darüber zu informieren, welche Möglichkeiten bestehen beim zukünftigen Lokalradio, die ja in der Entstehung begriffen waren. Und da gründeten sich ja auch schon so ein bisschen im Vorfeld die ersten Bürgerradios. Und da ging es ja darum, wie lernen die Menschen, die Interesse am Radiomachen haben, dieses Medium zu begreifen, beziehungsweise wie lernen die Beiträge, die sie gemacht haben, zu bearbeiten oder erstmal zu erstellen, aufzuzeichnen, damals noch analog zu bearbeiten. Das analoge Bearbeiten war wirklich mit Stift und Schere, also eine spezielle Schere. Das Studioband, deshalb heißt es auch Studioband, das ist viel, viel dicker als was man früher das Heimtonbandgerät
hat, ja, ganz dünnes Band, kennen, ne?
Was viele noch kennen. Ja. Und das war extrem dünn und dieses Studioband ist um vieles dicker, konnte man also besser bearbeiten, schneiden und dann wieder zusammenkleben mit einem speziellen Band. Und ja, so konnte man dann Fehler oder Versprecher herausschneiden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber man musste ja ausgesprochen exakt arbeiten.
Ja.
Und man musste auch, du sagtest mal, die rausgeschnittenen Teile habt ihr erstmal zur Seite gelegt,
ja.
Weil ja bei einem Fehlschnitt auch das wieder eingesetzt
ja,
werden
Ja, genau,
musste.
Dann musste man das wieder reinkleben und dann neu justieren und neu markieren und schneiden.
Das ist
heute ist
spannend,
es anders. Ja. Heute ist es anders. Heute kann man zwar auch schneiden, in Anführungsstrichen, dann am Computer, dann schneidet man in der Grafik rum. Ihr kennt es ja oder du kennst es ja, Dietmar, du bist ja da auch Profi im Schneiden, jahrelang.
Habe ich alles von dir gelernt.
Ja. Naja, und diese Zeit ist vorbei. Um das aber nochmal zu erklären, das Band muss natürlich dann zum Sender gebracht werden und abgeliefert werden mit der Sendeanmeldung und so weiter. Ja, das ist dann heute nicht mehr nötig. Später, nach dem ersten Schritt der Digitalisierung, da konnte man schon CDs machen, die man gebrannt hatte und hat die zum Sender gebracht. Selbst das ist dann auch heute nicht mehr möglich. Bei der Volldigitalisierung geht das direkt per Internet zum Lokalsender und wird dann in deren Computersystem eingespielt, sodass die Sendung dann pünktlich um 21.04 Uhr, wo wir auf Sendung sein sollen, dann auch gestartet werden kann.
Ja, du sagtest auch gerade eben, als Dozent hast du den Menschen also verschiedene, was es auch so für verschiedene Beitragsformen gibt.
Das ist ja,
auch, da sind ja auch Unterschiede.
Da gibt es Unterschiede.
Ich habe noch einen gebauten Beitrag, habe ich noch im Hinterkopf.
Ja, da gibt es verschiedene Beiträge. Erstmal das normale Studiogespräch bzw. Interview. So, das ist das, was wir jetzt als Gesprächsrunde machen. So ähnlich macht man ja auch Interviews, indem man mit anderen Menschen spricht oder mit mehreren Menschen. Und dann gibt es die zweite Form, die Reportage, indem man mit dem mobilen Reportagegerät vor Ort geht, zu Veranstaltungen oder sonstigen Dingen vor Ort, die stattfinden, wo man O-Töne aufzeichnet, also den Sound im Hintergrund oder eben auch Gespräche und bringt das dann wieder zurück ins Studio und bearbeitet das dann vor Ort und kann dann eingebaut werden in die Sendung. Dann gibt es gebaute Beiträge, wie du, Dietmar, schon sagtest. Das sind dann so Beitragsformen, wo man in komprimierter Form einen Beitrag erstellen kann, wo O-Töne drin sind, also die man vor Ort meinetwegen aufgezeichnet hat oder auch im Studio, je nachdem, wo dann der Rahmen herum moderiert wird und das dann zusammengefügt wird. Also kurze Passagen.
Ist aber sicherlich deutlich aufwendiger.
Ist aufwendiger, ist aber die professionelle Form.
Das Ganze dann auch schlüssig zu haben. Das muss ja ein Gesamtbild sein, obwohl es aus vielen kleinen Einzelteilen besteht.
Das ist dann ein kompakter Beitrag, wo man in Kurzform sehr viel Information unterbringen kann. Dafür ist das dann gut. Das kann man bei Beiträgen machen, wo es dann sinnvoll ist, das in dieser Form unterzubringen, während man ein richtiges Gespräch, ein Interview ja in voller Länge in der Regel bringt, um da die gesamte Bandbreite des Gesprächs dann drin zu haben.
Und, Bandbreite bin ich nochmal beim Studioband. Das hatte ich mir eine Zahl mal aufgeschrieben. Die Bandgeschwindigkeit war 38 Zentimeter pro Sekunde.
Wahnsinn.
Das muss man sich mal vorstellen, das ist eine Menge.
Das ist die professionelle Geschwindigkeit in den Rundfunkstudios gewesen zu der damaligen Zeit. Das war aber schon sehr, sehr gute Qualität. Die analoge Qualität ist nicht zu unterschätzen. Es gibt noch viele Freunde der analogen Technik, die das zu schätzen wissen, weil die Qualität ist wirklich gut. Und ein gewisses Grundrauschen mag dabei sein, aber die Aufnahmequalität und Wiedergabequalität ist unerreichbar gut. Das kann man nicht anders sagen. Die digitale Qualität ist eventuell rauschfrei.
Aber das ist ja auch, dass man ja neue Herausforderungen, diese Umstellung auf digitale Technik ist ja auch nicht so ganz ohne gewesen.
Das war für uns auch eine Herausforderung. Das ist völlig klar. Als dann die ersten Computer rauskamen, da hat sich jeder schwer getan. Ich vor allen Dingen auch, weil ich war ja nur das Analoge gewohnt, auch von meiner bisherigen Rundfunktätigkeit. Musste hier dann Stück für Stück umgerüstet werden. Zunächst gab es ja den ersten Schritt der Digitalisierung. Das waren dann die MD-Rekorder, Minidisc, kennen vielleicht noch einige wenige von uns. Oder die DAT-Rekorder, das waren dann so mehr die professionelleren Geräte, wo dann auf einem digitalen Band Sachen aufgezeichnet werden konnten, schon in digitaler Qualität, aber immer noch mit einem bewegten Band. Das war dann der Vorläufer der eigentlichen Digitalisierung und dann die spätere oder endgültige Digitalisierung wird dann wie heute am Computer gemacht, indem man alles am Computer aufzeichnet, wiedergibt, bearbeitet oder was auch immer verschiebt oder was auch immer möglich ist, machen kann und dann auch übers Internet schnell übertragen kann. Es hat viele Vorteile, hat auch aber seine Tücken, wie so oft bei technischen Dingen.
Und das ist auch etwas, was ich immer anwenden muss. Egal, was hier auch passiert, und es passiert vieles im Studio Merten, was nicht passieren sollte, Otto kriegt es immer wieder hin. Der behält die Ruhe.
Aber jetzt nicht so viel loben.
Nein, das muss aber mal gesagt werden. Der behält die Ruhe und er kriegt es immer irgendwie wieder hin. Es ist erstaunlich. Und jetzt haben wir vieles über Technik gesprochen, jetzt müssen wir natürlich auch noch einiges über die Menschen sprechen, nämlich interessante Studiogäste, die hierher kamen und die hoffentlich in Zukunft auch noch hierher kommen werden. Und da erzählt Ihnen Otto noch einiges Interessantes nach der nächsten Musik.
Ja, okay, machen wir doch.
Und jetzt sind wir schon wieder am vierten und letzten Teil unserer Sendung angekommen. Und hatten gerade bei der musikalischen Pause mal drüber gesprochen, worüber reden wir denn jetzt?
Wir haben genug zu reden.
Ja, wir haben genug. Wir reden über die Menschen, die verschiedenen Menschengruppen, die hier waren, die verschiedenen Typen, die hier waren. Otto, du hast da jede Menge zu erzählen. Du hattest Prominente hier, du hattest Schauspieler hier, Politiker, Menschen wie du und ich aus allen möglichen Berufssparten. Da ist doch mit Sicherheit einiges gewesen, was dich besonders beeindruckt hat. Und wo du gern noch drüber reden möchtest.
Ja, es gab viele Menschen, die mich begeistert haben aufgrund ihrer Art, wie sie aufgetreten sind. Ich denke auch gerne an Franz Müntefering zurück, der war ja auch vor vielen Jahren mal hier. Und ich habe den aus dem Fernsehen ja nur gekannt und hatte den so ein bisschen störrisch oder mürrisch so in Erinnerung gehabt. Und als er dann hier war und ich dann vor allen Dingen auch in den Zwischengesprächen, also wo kein Mikrofon an war, gemerkt habe, das ist ein ganz feiner Mann, der also auch so zwischenmenschlich wunderbar war, der hatte sich auch für mich persönlich so interessiert. Das hat mich begeistert und habe ich gemerkt, das ist ein Mensch, der sich für andere interessiert. Er hat sich hier umgeguckt und dann sah er dann das eine oder andere Buch und sagte, ach, war der auch schon mal bei Ihnen hier mit dem Buch da, der Autor? Habe ich gesagt, ja, ja. Ach, ich kenne den auch, wenn Sie den nochmal sehen, grüßen Sie ihn herzlich von mir. Ne? Und solche Dinge, ja, das freut dann auch. Und nach seinem Besuch schrieb er mir einige Zeit später, schickte er mir einen Brief, selbst geschrieben, handschriftlich und ganz persönlich, wo er sich nochmal bedankte und sagte, ich habe mich sehr gefreut und sehr wohlgefühlt bei Ihnen im Studio, war ein sehr schönes Gespräch. Und das hat mich auch sehr gefreut. Und so habe ich vieles erlebt. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Ich kann nicht immer von mir erzählen, sondern wir haben also viele Menschen hier gehabt, die auch bekannt sind, wie Günter Lamprecht, der leider verstorben ist. Aber
der auch mehrfach hier war.
Er war sehr oft hier. Er wohnte ja auch hier oben in Schloss Rösberg. Das ist ja nicht weit von hier. Er ist immer gerne hergekommen und es war immer eine schöne Begegnung. Er war auch ein Mensch, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstand, weil wir hatten da so eine Wellenlinie so ein bisschen und deshalb ist er vielleicht auch gerne zu mir immer gekommen.
Nun hast du hier ja auch die absolute Wohlfühlatmosphäre.
Ja.
Das ist so ein Wohnzimmer-ähnliches Studio
hier. Ja, absolut.
Die Liebenswürdigkeit, die schwappt einem schon an der Haustür entgegen. Dazu zählt natürlich auch deine Frau, die liebe Usi, der gute Geist des Hauses. Auch vielen Dank und herzliche Grüße an dieser Stelle an sie. Denn sie ermöglicht ja auch oftmals, dass du zur Ruhe kommst und dass du Ausgleich findest. Wenn es dann mal wieder zu viel ist, und das kommt immer mal vor, dass es einem mal ein bisschen über den Kopf wächst.
Ja, sicher, das ist klar. Hier muss ja viel organisiert werden. Und ja, wenn man sowas in die Hand genommen hat, ein Studio zu führen oder so, und dann selbst noch viel machen muss, weil so viele Leute hat man ja auch nicht immer zur Verfügung. Ja, das ist auch zu verstehen. Das ist ja alles, was wir hier machen, ist ja Arbeit in der Freizeit, ehrenamtlich und es gibt dafür kein Geld. Und dann soll es ja auch für alle dann so sein, dass für jeden das eine Freude sein soll, hier mitzumachen, kreativ zu arbeiten und etwas für die Gesellschaft zu tun, einfach Themen anzupacken oder eben mit dran zu arbeiten, dass da Themen verbreitet werden können, die vielleicht wichtig sind für die Menschen im Lande, die uns selbst wichtig sind und wo wir vielleicht dann auch etwas rausziehen kann für einen selbst. Für mich selbst ist das oft so gewesen, bei Begegnungen mit Menschen, dass ich sagen kann, ich habe hier selbst was bekommen. Die haben sich ihre Persönlichkeit mitgebracht, die haben Themen eingebracht, die mir wichtig waren. Wenn es für die Hörerinnen und Hörer von uns dann auch wichtig war, dann denke ich, dann haben wir was richtig gemacht. Und dann ist es auch schön für mich gewesen, wenn ich das Gefühl habe, es war richtig und wichtig, das so zu machen. Oberflächliches Radio können viele vielleicht machen, aber das ist nicht unser Stil. Ich selbst möchte Qualität bieten können und ausgewogenes Radio. Und ich möchte auch den Respekt vor allen behalten, egal welcher Mensch mir gegenüber sitzt. Und das ist auch wichtig. Und vor allen Dingen
Menschen, entschuldige, wenn ich unterbreche, Menschen, die dir gegenüber saßen, soll man noch mal kurz auf die Zeitzeugen zu sprechen kommen?
Die Zeitzeugen, ja.
Die dir so wichtig sind auch. Denn das sind ja Menschen wie du und ich, die viel zu erzählen haben und deren Geschichten auch festzuhalten sind. Und das hast du ja in den 31 Jahren auch sehr häufig getan.
Ja, Zeitzeugen, das ist so, möchte ich fast sagen, mein Spezialgebiet, weil ich liebe Zeitzeugen zu interviewen. Unwahrscheinlich, das ist etwas, was ich selbst für ungeheuer wichtig finde, Menschen erzählen zu lassen, die etwas erlebt haben aus einer Zeit, die vor uns liegt oder weit zurückliegt, die wir oder ich in meinem Alter vielleicht schon noch erlebt habe, diese Zeit. aber einige waren auch hier, die wesentlich älter als ich damals waren und noch aus der Adenauer-Ära auch erzählen konnten, die ich nur als Kind mehr oder weniger kennengelernt habe. Das war auch ganz spannend. Und andere Zeitzeugen, die aus der Zeit der Bonner Republik erzählen konnten. Und viele, viele andere, der Umgang mit Politikern und viele menschliche Dinge da zum Tragen kamen und wo man merkt, ach, auch ein hoher Politiker ist auch nur ein Mensch. Das spürt man dann deutlicher, wenn man dann irgendwelche Geschichten hört, die erlebt haben, diese Zeitzeugen.
Beispielsweise von dem Fahrer, der etliche Bundespräsidenten gefahren hat. Der war
genau.
Ja auch hier.
Ja, ja, das war auch ein wunderbarer Zeitzeuge. Der konnte auch einige Anekdoten erzählen. Also dann im Ruhestand war, konnte er vielleicht das ein oder andere mehr erzählen,
als vorher.
Aber keine schlimmen Dinge, aber alles so nette Sachen, wo man dann erlebt, ach ja, das ist doch eine ganz interessante Sache. Wie ticken die Menschen eigentlich, die solche hohen Positionen haben, eigentlich ganz normal, wie jeder andere Mensch auch, ne, in vielen Dingen. Und deshalb kann man dann vielleicht im Nachhinein das alles besser verstehen, wie das ist, wenn man so einen Posten hat, welche Verantwortung und dass man auch manchmal ein ganz normaler Mensch dann wieder ist und nicht vergessen hat, wo man herkommt. Seine Wurzeln dann vielleicht noch irgendwie dadurch auch wiederfindet. Und das ist alles sehr wichtig. Also Menschen, denen man begegnet im Gespräch, ist immer etwas ganz Wichtiges für mich. Und dann, ich sagte es eben schon, der Respekt füreinander, auch das Zuhören, nicht dauernd unterbrechen, diese Gesprächskultur, die ist mir besonders wichtig. Und das habe ich in meinem früheren Beruf ja auch dann festgestellt, wie wichtig das sein kann und heute noch ist und heute besonders wichtig ist, weil viele Medien, die achten nicht darauf, auf diese Gesprächskultur, die wohl vonnöten wäre, wie ich meine. Und das ist etwas, wo ich sage, da bin ich dankbar für, dass ich das hier so machen konnte. Und auch viele tolle Gesprächspartner hatten, die das auch dankbar angenommen haben, weil sie gemerkt haben, hier läuft es doch ein bisschen anders als wie bei vielen, in vielen Talkshows oder sonstigen Sendungen. Und das ist das, was ich hier gepflegt habe und auch mein Team hier so mitgetragen hat. Aber jetzt, ich kriege jetzt schon ein Zeichen.
Ja,
von
unsere Sendezeit neigt sich dem Ende entgegen. Ja. Ich wollte aber noch mal vielleicht etwas sagen zu unserer Seite, nämlich zu unserer Homepage studiomerten.de. Gucken Sie da mal rein, da ist einiges zu entdecken. Gucken Sie mal in die Mediathek.
Ja.
Hören Sie mal in die Hörgalerie rein, da sind einige die oder viele dieser Zeitzeugen,
ja, absolut,
die heute angerissen worden sind. Einiges drüber zu hören, sehr interessante Beiträge. Und da ist auch gleich im oberen Teil ein Link, Otto Ganser, der Film. Er ist mal hier im Vorgebirgblick mal interviewt worden. Wenn Sie ihn vom Hören kennen, da können Sie ihn dann auch mal sehen. Ein sehr interessantes Gespräch, sehr kurzweilig. Ja, und dann ist auch unsere Sendezeit schon praktisch wieder rum.
Ja, zu dem Film möchte ich noch ganz kurz sagen. Ja. Das fand ich auch gut. Die Moderatorin, die mich interviewt hatte, die hatte sich auch wirklich Zeit genommen für das Gespräch und hat auch zugehört, was ich erzählt habe. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil da konnte ich auch in die Tiefe gehen, so wie heute im Gespräch haben wir ja auch einiges besprochen, was man vielleicht so im Alltag gar nicht so angeht. Und das wollte ich noch zu diesem Film sagen. Ich glaube, da kann ich mit gutem Gewissen sagen, kann man sich anschauen.
Schauen Sie sich mal an, ist wirklich sehenswert und auch einiges daraus zu lernen. Ja, wir sind am Ende der Sendung.
Aber nicht am Ende mit den Nerven.
Nicht am Ende mit den Nerven, auch nicht am Ende von Studio Merten. Ich hoffe für uns alle, dass wir noch ganz, ganz viele Sendungen produzieren können. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Dann haben wir den Dominik Pinsdorf hier im Studio zu Gast.
Ja,
da kann der Otto noch einiges zu sagen.
Ja, das ist der Bornheimer Ortsvorsteher. Aber darum wird es nicht gehen bei dieser Sendung. Er ist auch vielen hier in der Region bekannt, weil er hat auch viele, auch prominente Politiker öfters engagiert, die nach Bornheim gekommen sind. und im Rede und Antwort gestanden hat in diversen Plattformen und Veranstaltungen. Ja, er wird aber in der Funktion als Schöffe hier sein, als jüngster Schöffe weit und breit ist er in Bonn am Gericht tätig. Und dafür möchte er etwas Werbung machen für diese Arbeit. Es werden wieder Schöffen gesucht.
Dringend.
Und ich kriege schon die Uhr gezeigt. Wir müssen allmählich zum Schluss kommen. Ich könnte noch viel weiter erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. Deshalb sage ich jetzt auch, dass wir uns jetzt verabschieden.
Wir verabschieden uns, bleiben Sie uns treu, schalten Sie gerne wieder ein. Wir brauchen Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer und freuen uns, wenn Sie uns gewogen bleiben. Und bleiben Sie gesund.
Ja, und im Studio waren
Herbert Kessler,
Dietmar Ballner und unser Chef und hochgeschätzter Studioleiter
Otto Ganser. Ja, ich hatte mich so erschrocken, dass du also mich so beworben hast. Ja.
Bleiben Sie gesund, ja, und verleben Sie weiter einen schönen Abend.
Bis in 2 Wochen. Tschüss.
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 Ciao.
Unsere Studiomärkten-Hotline
022 27 46 76
und im Internet studiomärten.de.
E-Mail
bürgerradio@radiobonn.de.